Hi, ich bin Kerstin und ich darf uns heute Abend die Predigt halten. Mal sehen, was Gott so machen will. Jesaja und der Knecht Gottes, das ist das Thema. Und zum Einstieg habe ich eine Frage und ich finde es voll schön, wenn ein paar Leute irgendwie bereit wären, da spontan drauf zu reagieren. Die Frage ist, wie sehen Retter aus? Fallen dir Retterfiguren aus Filmen oder Büchern ein und was macht ihren Charakter aus? Ich wollte jetzt mit dem Mikro rumgehen oder ich mache das auch, ich will es nicht nur und... Genau, es wäre cool, wenn ein paar Leute aufstehen. Fällt euch spontan was dazu ein?
Rote Hosen, Reflektorenstreifen unten drunter und Feuerwehr, die Allergie oder irgendwas auf dem Rücken stehen.
Die Feuerwehr, okay.
Mir fällt Spider-Man ein. Vor allen Dingen auch wegen seinem Motto, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Was ein bisschen mehr wiegt noch als seine Superkräfte.
Große Macht, große Verantwortung.
Mir fiel gerade spontan ein aus dem Film Herr der Ringe 2, Gandalf, wie er so weiß in Licht dann am Ende des Films runterkommt und ja die Schlacht noch zum guten Ende führt.
Ein Retter, der stirbt und wiederkommt. Ah, da stehen ganz viele. Super.
Also ich habe auch an Spider-Man gedacht, aber auch an, dass es einerseits cool ist, so tolle Fähigkeiten zu haben, aber dann auch die Herausforderung, das einzusetzen.
Helden sind jung, Helden sind alt. Superman wird 75.
Mir sind so andere Helden eingefallen. Es gibt öfter mal das Problem, dass man als Student vielleicht irgendwas mit seinen Klamotten versaut hat oder Besuch kommt, man nicht genug eingekauft hat und dann können die Nachbarinnen, die zwei kleine Kinder haben, echt zu Helden werden, weil die genau wissen, was man dann macht.
Retter, die zu Helden werden?
Also ich habe hier einen Retter zwei Plätze neben mir. Das ist der Sascha und ist Schwimmmeister im Aquamar.
Also für mich ist ein Retter mutig, weil jemanden zu retten erfordert immer Mut.
Ich denke, für mich sind Retter oft irgendwie Alltagshelden, was erst schon gesagt wurde. Irgendwie Leute, die ihren Alltag meistern und dazu auch noch souverän das meistern.
Und ihr seid alle meine Helden, weil ihr mir die Predigt gerettet habt.
Mir fällt gerade Batman ein. Also ich bin ja The Dark Knight Rises Fan. Und ich mir fällt da gerade eine Szene ein, wie Batman Gotham ja befreit von dem ganzen Mafiosi und bla bla bla. Und wie er auch mit dem Tupplern durch Gotham fährt und die Stadt aufräumt. Und auf die Stadt runterguckt und einfach auf seine Schäfchen aufpasst. Wir haben ja auch einen Retter und den nenne ich The White Knight.
Okay, das hört sich wichtig an. Ich kenne ihn nicht. Helden sind besonders. Sie sind besonders stark, schlau oder schön und irgendwie hält man sie in Erinnerung. Man könnte sagen, sie werden von Menschen, manche in den Mythen von Engeln oder Göttern geehrt und verehrt. Und auch Gott hat so seine Vorstellung von Rettern. Er versprach dem jüdischen Volk zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten durch viele seiner Propheten die Rettung durch irgendwelche Menschen, durch irgendwelche Retter. Und die sollten sie aus Gefangenschaft, aus Verbannung oder irgendwelchen Notsituationen retten. Sein Volk sehnte sich immer wieder nach einem rettenden Befreier. Und etwa 740 vor Christus steht dann Jesaja auf, ein Prophet innerhalb des jüdischen Volkes. Jesaja bedeutet, der Herr hilft oder auch der Herr ist heil. Gott verspricht durch die Prophezeiung Jesajas, dessen Name also Programm ist, dem Volk einen Retter von etwas anderer Art. Punkt 1. Wie sehen Retter also aus? Ich habe Hannah gefragt und sie liest uns jetzt den Predigttext kurz vor.
Wir lesen im Jesaja 53, 1-12. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen, wie ein junger Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchlos ertragen, man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, vom Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen.
Dankeschön, Hanna. Kein besonders glamouröser Retter, den Gott seinem Volk dort verspricht. Dieser Text wurde mehrere Jahrhunderte vor Christus verfasst und es ist umstritten, ob er vor oder in der Zeit geschrieben wurde, als sich das jüdische Volk in babylonischer Gefangenschaft befand. Wann auch immer der Text aber geschrieben wurde, eines wird deutlich: Gott gibt dem jüdischen Volk ein unglaubliches Versprechen. Es geht um einen Retter der etwas anderen Art, den sogenannten Gottesknecht. Er rettet auf irritierende Weise, denn erstens scheint er aus einer Opferrolle heraus zu retten und zweitens geht es bei dieser Befreiung um viel mehr als um politische Freiheit. Gottes Retter hinkt. Was Gott hier seinem Volk verspricht, das ist ein ungesehener Retter. Er wird nicht als Held und Retter umjubelt. Nein, im Gegenteil, er wird ausgelacht und schließlich getötet. Wenn ich früher so mit meinen Klassenkameraden in der Pause auf dem Pausenhof stand, haben wir uns manchmal über die kleinen fiesen Sechsklässler amüsiert. Und irgendwann kam eine besonders beliebte Beleidigung auf, mit der sie sich immer gegenseitig gedisst haben. Und das hieß: Ey, du Opfer! Passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Eine treffende Beleidigung für diesen Gottesknecht. Was Jesaja den Juden hier prophezeit, ist kein Mann, der als glorreicher Nationalheld verehrt wird, sondern ein Opfer, das als nationale Witzfigur ausgelacht wird. Ein Mann, vor dem wahrscheinlich Kinder ihren Respekt verlieren würden. Gottes Retter leidet und besitzt in all dem eine von Menschen ungesehene Größe. Jesus berief sich selber auf diese Textstelle und schnell wird klar, dass er dieser verheißene Gottesknecht war. Auch er litt einen qualvollen Tod am Kreuz und wurde von vielen jüdischen Gelehrten Zeit seines Lebens verachtet. Er wehrte sich nicht, kämpfte nicht um seine Ehre und sündigte kein einziges Mal. Vielmehr heilte er unglaublich viele Menschen von Krankheiten, trieb Dämonen aus, zeigte den Menschen Gottes Sinn für Gerechtigkeit und sprach ihnen die Vergebung ihrer Sünden zu. Er erklärte den Menschen Gottes Herz und Willen, ein gnädiger und liebevoller Gott. Gott kam in Jesus in diese Welt und lebte mit dieser unmenschlichen Stärke, mit dieser absoluten Schuldlosigkeit und göttlichen Autorität. Dennoch, er ließ sich für seine Freunde und Gegner schlachten, wie ein Lamm, ohne sich zur Wehr zu setzen. Wer opfert hier also wem? Wem und wofür wurde damals geopfert? Und wem oder wofür opferst du heute? Bei den Israeliten gab es ganz viele verschiedene Anlässe für Opferhandlungen. Da wurde Gott in Form von Opfern gedankt. Oder durch das Opfern von Tieren sollte der Mensch mit Gott versöhnt werden. Die nichtjüdischen Völker zur Zeit des Alten Testamentes opferten ihren Göttern teilweise ihre eigenen Söhne. Und warum? Weil das ihr Kostbarstes war. Weil sie ihre Götter zufriedenstellen und ihre Schulden abbezahlen wollten. Weil sie dachten, wenn wir alles geben, unser Allerwichtigstes, dann haben wir die Gunst Gottes wieder sicher. Dann wird er uns verzeihen und wieder helfen. Denn sobald diese Götter auf unserer Seite sind, sind wir sicher. Dann lebt sich das Leben schon viel einfacher. Es geht beim Opfern also immer darum, eine Beziehung zu Gott zu klären. Gottes Vergebung und seine Zufriedenheit mit uns Menschen wollen wir uns sichern, indem wir versuchen, ihn zu bezahlen, uns all das zu verdienen oder zu erkaufen. Wenn ich beispielsweise Geld spende, dann leider viel zu oft, um mein schlechtes Gewissen zu reinigen, weil ich spüre, dass ich irgendetwas schuldig bin, um mir seine Versöhnung und einen Teil seiner Liebe zu erkaufen. Doch diesen menschlichen Plänen kommen Gottes Wege in die Quere. Er fordert absolut gar keine Opfer von dir, sondern in Jesus wird er selber zum Opfer. Jesus sei Dank, muss ich nicht krampfhaft versuchen, meine Schulden abzutragen. Als Jesus da völlig unschuldig am Kreuz hing, dachten seine Gegner, dass dieser Hochstapler seine gerechte, von Gott verdiente Strafe erhalten hatte. Hatte er doch behauptet, Gottes Sohn, der Gottesknecht zu sein, der alle Versöhnung und Frieden mit Gott bringen sollte. Der Witz an der Sache ist, sie lachten ihren eigenen Retter aus. Derjenige, der ihnen als das Opfer schlechthin die Möglichkeit gab, sich mit Gott zu versöhnen. Gott gab sich in Jesus selber am Kreuz für ihre, deine und meine Sünden hin, damit sie endlich einmal endgültig abbezahlt wird. Das steht in Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Was in dieser Textstelle eigentlich in der gesamten Bibel und letztendlich auch am Kreuz Jesu deutlich wird, ist, dieser Gott ist nicht käuflich. Dieser Gott fordert keine Opfer von dir. Dieser Gott opfert sich selbst für dich. Gottes Retter hinkt, damit seine Kinder laufen. Warum opfert Gott und warum opfert er sich selber? Vor 2 oder 3 Jahren musste ich auf das Pflegekind meiner Eltern aufpassen. Wir waren zusammen im Garten hinter dem Haus, wo er viel herumrennen, Bobbycar fahren, schaukeln oder im Sandkasten spielen konnte. Vor dem Haus ist die Straße und vom Garten führt ein Weg am Haus vorbei zur Straße hin. Dann gibt es noch einmal auf den Bürgersteig hin eine Steintreppe. Der 2-jährige Junge, ich nenne ihn einfach mal Tommy, ist damals super nervig. Wirklich, er kommt aus schwierigen, absolut schwierigen Verhältnissen und kämpft gegen jeden Erwachsenen an, mit dem er zusammenleben muss. Er hat überhaupt kein Vertrauen und das macht das Leben mit ihm wirklich schwierig. Er weiß, dass er nicht auf den Weg vom Garten zur Straße hin darf, weil er dann aus meinem Blickwinkel ist. Und ich weiß, warum ich es ihm verbiete, weil er die Situation mit der Treppe und den Autos noch nicht überblicken kann. Aber wie er so ist, rennt er irgendwann los und ich rufe, Tommy, Tommy, komm zurück. Tom, komm zurück. Taps, 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 taps. Tommy, komm sofort zurück. Vielleicht habe ich ein kleines Jauchzen gehört. Ich warte kurz. Gehe dann an den Weg, will nachschauen, wo er ist. Und sehe gerade noch, wie er die letzten Meter zur Treppe hinrennt. Da presche ich los. Keine Ahnung, wie schnell ich in dieser Zeit beschleunigen konnte. Mit seinen kurzen Beinen, die eigentlich noch relativ unsicher sind, tapst er ohne nachzudenken in voller Geschwindigkeit auf die Treppe zu. Noch ein Schritt fehlt und er fliegt. Da bin ich hinter ihm, bremse mich selber mit einem Bein ab, schwänge mich mit dem anderen, mit dem Arm vor ihn und er prallt gegen meinen Körper. Ich reiß ihn an mich, rette uns beide vor dem Hinfallen und dann stapfe ich mit strammen Schritten zurück in den Garten. Setze ihn etwas harsch ab. Es ist absolute Stille. Er sieht mich forschend an, wartet meine Reaktion ab, scheint zu bemerken, dass da gerade eine extrem gefährliche Situation war und dass er mich wirklich ängstlich und wütend gemacht hat. Aber ich kann auch nicht schimpfen. Meine Kehle ist trocken und meine Knie sind schwach. Ich greife nach dem Wasserglas, kann es aber nicht anheben, so sehr zittern meine Hände. Dieser kleine Junge, dieses nervige und naive Kind. Er wäre fast die Treppe runtergefallen. Dieser Junge, echt, ey. Ihm durfte keine einzige Schramme ins Gesicht kommen. Geschweige denn, dass er sich das Genick brechen sollte. Mit dieser Aktion hat er mich wirklich in einen Schockzustand gebracht. Obwohl er nicht mein eigenes Kind ist, ich nie längere Zeit mit ihm zusammen gewohnt habe und ihn eigentlich wirklich nur permanent anstrengend finde. Wenn ich schon so eine Angst um Tommy hatte, hinter ihm hergerannt bin und mich vor ihn geschmissen habe, wie sehr muss Gott dann uns lieben, wenn er einen Propheten nach dem anderen zu uns schickt, mit denen er uns zu sich zurück in den Garten, in seine liebevolle Nähe ruft. Wie groß muss seine Liebe sein, dass er uns nicht nur hinterherrennt, sondern sich selbst dann auch in seinem eigenen Sohn hingibt, damit wir wieder zu ihm zurückkommen. Ja, Gottes Weg ist wesentlich dramatischer. Er nimmt in Kauf, dass er bei dieser Rettungsaktion sogar ums Leben kommt. Ich hatte vor 2 Jahren einmal eine Unterhaltung mit einem anderen Pflegekind meiner Eltern. Und er war damals etwa 6 Jahre alt. Wir haben uns über den Himmel unterhalten. Er fragte mich, wie es dort so ist. Und ich fing an zu schwärmen. Erzählte von vielen Freunden, mit denen ich lustige Sachen machen kann. Von gutem Essen, dass alle Leute dort glücklich und fröhlich sind, wie eben auf einer guten Geburtstagsparty. Was man halt so erzählt, um Kinder für den Himmel zu begeistern. Dann fragte ich ihn, und, willst du auch in den Himmel kommen? Er, nein. Ich reagiere irritiert, warum nicht? Woraufhin er mit einer leisen und zutiefst traurigen Stimme antwortete, weil meine Mama nicht dahin kann. Sie ist im Gefängnis. Und das ist Gottes Plan, dass Sündern ein Leben in Freiheit von der fesselnden und zerstörenden Macht ihrer Sünden möglich wird. Stellt sich hier die Frage, welche Luft wir heute atmen und welche Luft wir nach unserem Sterben atmen. Ist es die Luft der Freiheit und Ewigkeit, ein versöhntes Leben in Frieden mit Gott, mit anderen und mit uns selber? Oder ist und bleibt es die stickige, angstbesetzte Gefängnisluft? Wir Menschen sperren uns hier für unsere Vergehen ein, damit Schuld abbezahlt wird, damit Gehorsam gelernt wird und so weiter, was ja auch rechtmäßig ist, aber vor Gottes Dimension eben nicht ausreicht. Wir haben nun Frieden mit Gott, heißt es in Vers 5. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Weil Gott sich selber in Jesus dem Tod hingibt und unsere Schuld bezahlt, ist der Weg zu ihm absolut freigeräumt. Ob wir vereinsamt im Gefängnis hocken oder uns glücklich auf der Terrasse sonnen. Gottes Retter hinkt, damit seine Kinder laufen. Oder anders ausgedrückt, Gottes Sohn stirbt, damit seine Kinder leben. Versöhnt und in Frieden miteinander und mit ihm, heute schon und für immer. Was mir in dem Predigttext deutlich geworden ist, ist, dass Sünde nicht hinterfragt wird. Da heißt es in Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Unsere Schuld wird als gegeben vorausgesetzt. Die Sünde, die uns von Gott trennt. Die Gefangenschaft, die ein Zusammensein im Garten verhindert. Der Unfrieden, die Krankheiten und unser Leiden unter dieser ganzen alltäglichen Situation. Diese Sündhaftigkeit trennt uns von Gott, wie wenn wir Kinder sind, wie Tommy, die weg vom Vater aus dem Garten zur Straße hinlaufen wollen. Oder wie wenn wir im Gefängnis sitzen und keinen Zugang zum Garten haben. Die Sündhaftigkeit, die Trennung von Gott und Mensch, wird in dieser Prophezeiung nicht in Frage gestellt. Vielmehr steht die Frage im Blickpunkt, wer dafür bezahlen muss. Ich kann meine Beziehung zu Gott nicht klären. Ja, ich kann sie noch nicht einmal überblicken. Gott ist Gott und ich bin nur ein pisseliger Mensch. Wenn einer unsere Beziehung klären kann, dann ist es er. Ich schaffe das nicht. Zum einen scheinen du und ich Gott also extrem viel wert zu sein, wenn er sich selber in seinem Sohn hingibt. Zum anderen scheinen ihm deine und meine Sündhaftigkeit, die ein friedliches Zusammensein mit ihm verhindert, extrem zentral zu sein, wenn er sich in seinem Sohn dafür aufopfert. Gott klärt das Sündenproblem mit sich selber. Er stirbt am Kreuz, macht sich selber zum Opfer und bezahlt damit alle unsere Schulden. Ein für alle Mal, damit wir vor ihm, der heilig ist, gerechtfertigt werden, versöhnt und frei sind und auch die Ewigkeit noch mit ihm verbringen können. Gott wird zum Opfer, er geht in den Tod, aber er bleibt nicht dort. In Vers 10 heißt es, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Ich stelle mir das gern immer bildlich vor, wie Jesus dem Tod ins Gesicht gesehen hat, angefangen hat zu weinen, größte Schmerzen erlitten hat und sein Gesicht dann irgendwann erstarrte in der Totenstarre. Aber durch Gottes Geist in ihm wird er lebendig. Ich stelle mir das vor wie ein Kichern, das leise in seiner Brust anfängt, sein ganzes Gesicht überzieht und dann zu einem lauten Lachen und Jauchzen vor Freude wird, weil er den Tod besiegt hat, weil die Macht, die der Tod schon heute auf dein und mein Leben auszuwirken versucht, gebrochen ist. Und Gottes Macht, seine Lebendigkeit und Hoffnung durch die Vergebung unserer Schuld für immer siegt. Keiner kann uns jetzt noch vor Gott als hoffnungslose Sünder anklagen. Unsere Sünde muss uns jetzt nicht mehr davon abhalten, zu ihm zu kommen und bei ihm zu bleiben. Bezahlst du oder lässt du für dich bezahlen? Die Frage ist also nicht mehr, ob Gott retten kann oder will, sondern ob du dich von ihm retten lassen willst. Da schließt sich natürlich die Frage an, ob wir überhaupt einen solchen Retter brauchen. Hier die Geschichte einer Frau, von der wahrscheinlich jeder von uns sagen würde, dass sie diesen Retter, diesen Jesus als Retter braucht. 1987, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Südkorea, wurde eine 25-jährige Agentin und ihr Kollege von der nordkoreanischen Regierung beauftragt, einen Sprengsatz in ein Flugzeug zu legen, das von den Vereinten Arabischen Emiraten nach Seoul fliegen sollte. Damit sollten aus politischen Gründen dann irgendwie die Olympischen Spiele verhindert werden. Alles lief wie geplant. Sie legten die Bombe, verließen beim Zwischenhalt in Abu Dhabi das Flugzeug und später detonierte die Bombe. 115 Menschen kamen ums Leben. Noch auf ihrer Rückreise wurden die beiden Agenten von der Polizei aufgegriffen. Wie abgemacht, bissen sie auf die Zyankali-Kapseln, um sich das Leben zu nehmen. Er starb, sie überlebte knapp. In Seoul, der Hauptstadt von Südkorea, musste sie sich ihrer Verantwortung stellen und wurde von der südkoreanischen Regierung zu Tode verurteilt. Eine gerechtfertigte Strafe. Wenn ein Mensch Schuldvergebung brauchte, dann sie. 115 Menschenleben kann ein Mensch nicht bezahlen. Während des Gerichtsprozesses, während der Inhaftierung, lernt sie einen Pfarrer kennen und bekehrt sich. Sie tat den Schritt und vertraute sich Jesus an, wollte Gott glauben, dass er ihr vergibt. Und in der Haft erlebte sie dann, wie Gott sie begnadigte, ihre Schuld auf sich selber lud und sich mit ihr versöhnte. Während der Gerichtsverhandlung, die live übertragen wurde, bat sie die Familienangehörigen der Opfer um Verzeihung. Und aus politischen Gründen wurde sie dann ein Jahr nach der Inhaftierung überraschend von der südkoreanischen Regierung begnadigt und galt als freie Frau. Diese Agentin durfte erleben, was es heißt, dass Gott für sie den Mord von 115 Menschen abbezahlte und ihr vergab. Sie durfte erleben, wie es schmeckt, wenn man ein neues Leben in Freiheit geschenkt bekommt. Und sie durfte erleben, was es heißt, von einer südkoreanischen Gemeinde herzlich aufgenommen zu werden, weil diese Menschen ihr vergeben konnten. Später veröffentlichte sie ihre Geschichte unter dem Titel »Die Tränen meiner Seele«. Eine heftige Geschichte und unsere Geschichte sieht wahrscheinlich nicht so aus. Aber Gott lädt auch uns, dich und mich heute ein, das Schuldproblem für uns zu lösen. Völlig kostenlos. Doch soll ich euch sagen, wie es mir mit diesem Versöhnungsangebot Gottes oftmals geht? Entweder will ich die Schuld selber bezahlen oder ich sehe überhaupt keine Schuld in meinem Leben. So frage ich mich manchmal, ob ich Versöhnung und Gottes Rettung überhaupt nötig habe. Mir geht es doch gut. Ich habe eigentlich keine Feinde. Und wenn ich im Streit mit jemandem bin, bitte ich ihn um Verzeihung. Und eigentlich ist dann auch alles wieder gut. Ich habe meine Wege gefunden, mir mein Gewissen reinzuhalten. Wenn ich mich bei solchen Gedanken ertappe, kann ich eigentlich nur zu Gott flehen, dass er mir die Ehrfurcht und Wichtigkeit seiner Hingabe für mich wieder neu offenbart. Und ich zutiefst dankbar werde für sein Opfer aus dem Bewusstsein heraus, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Denn ganz egal, was mir mein Gewissen sagt, ich bin und bleibe ein absolut schuldbeladener Mensch, solange ich nicht Gott selber für mich bezahlen lasse. Wenn ich ihm meine Schuld bekenne, die vielen Dinge, wo ich gegen seine Gebote verstoße, und mir bewusst wird, dass ich ein durch und durch schuldiger, verlorener Mensch bin, wenn ich ihm all das bekenne und um Verzeihung und Rettung bitte, dann vergibt er mir. Dann wird er in Jesus zum Opfer, mit dem meine Schulden bezahlt werden. Gott bietet dir an, dein Opfer zur Versöhnung mit ihm zu werden. Falls du Schuld bekennen und sein Angebot annehmen willst, möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt heute Abend zu tun. Gott ist treu und liebevoll. Er gibt sich für dich hin und macht es gut. Er will sich mit dir versöhnen, dich heilen und dir ein absolut versöhntes und befreites Leben ermöglichen, jetzt schon und für immer. Amen.